Mr. Crow stieg aus und die Windrose fuhr ohne ihn weiter. Sie glitt zügig durch das Hafenbecken, musste aber ihre Geschwindigkeit drosseln, weil sich zwei andere Protestboote vor ihr durch die enge Fahrrinne schoben. Dann aber ging Kapitän Jason auf volle Fahrt.
Die See ist heute rauer als sonst.
Ah, das macht der Hurrikan unten im Südwesten. Er erzeugt Wellen, die dem eigentlichen Sturm vorauslaufen.
Was machen wir, wenn wir draußen sind? Wir können schließlich nicht den ganzen Tag über die Bootswand von unten betrachten.
Wir müssen Stichproben machen.
Also hört mal, Jungs. Das Connors Boot ist etwa 2 Meilen voraus. Es ist nicht so schnell wie die Windrose. Eigentlich müssten wir aufholen, aber das ist nicht der Fall.
Dann werden wir wieder abgebremst.
Genau. Mir wäre das nicht aufgefallen, wenn ich nicht besonders darauf geachtet hätte. Wir machen etwa 2 Knoten weniger Fahrt als normal. Also haben wir wieder zusätzliche Ladung an Bord.
Aber unter dem Boot war nichts.
Die Sandbank. Wir mussten an der Sandbank stoppen, weil die beiden anderen Boote vor uns waren. Da hat jemand was angehängt.
Nein, Just. Wir waren zwar ganz langsam, aber gestoppt haben wir nicht. Etwas so Schweres kann man nicht unter einem fahrenden Boot anbringen.
Schon, Peter, aber dann muss irgendetwas unter uns mitfahren. Was auch immer da unten ist, es muss sich aus eigener Kraft bewegen können.
Das könnte nur ein Taucher. Und der könnte sich bei dieser Geschwindigkeit nicht halten. Unmöglich.
Ach, es ist mir ein Rätsel.
Das Boot wird schneller.
Ja, passt auf.
Hey, da schwimmt das Ding.
Ja.
Es sieht aus wie ein Hai.
Nein, Peter, kein Hai, sondern ein sogenannter Haifänger. Ich wette, der hat sich mit einem Magneten an uns gehängt.
Ein Haifänger? Was ist das, Kapitän?
Das ist ein Unterwasserfahrzeug, das Taucher benutzen, Justus. Der Haifänger ist etwa 2 Meter lang, etwas über 1 Meter hoch und 1 Meter breit. Er hat einen Elektroantrieb und kann neben dem Taucher Werkzeug- und Reservetaucherflaschen befördern.
Oder Schmuggelgut.
Ah, das wäre dann also unser Trittbrettfahrer.
Und jetzt ist er weg. Ich habe deutlich gesehen, dass er in die Tiefe getaucht ist.
Mr. Crow kehrte erst spät von der Besprechung mit dem Bürgermeister und der Polizei zu seinem Haus zurück, wo Bob ihn erwartete. Der für Recherchen verantwortliche Detektiv hoffte, dass Mr. Crow über Funk Verbindung zur Windrose aufnehmen würde.
Ich bin gespannt, ob Justus und Peter irgendwas herausgefunden haben, Mr. Crow.
Das werden wir gleich wissen. Sei mal still, Bob. Crow ruft Windrose. Crow ruft Windrose. Bitte melden, Windrose.
Hier Windrose, wir hören Sie, John. Justus hat eine Nachricht für Sie.
Das hatte ich gehofft. Geben Sie ihn mir.
Hallo, Mr. Crow, wir haben das Ding beobachtet. Es hat sich am Boot festgemacht, eine Art Ein-Mann-U-Boot. Vermutlich benutzt der Kerl, der es fährt, einen starken Magneten zum Festmachen.
Gratuliere, Justus. Hast du den Taucher gesehen?
Nein, Sir, nur sein Fahrzeug. Aber das weiß er nicht. Also wird er zur Rückfahrt wiederkommen und dann schnappen wir ihn.
Der Hurrikan hat gedreht. Er kommt aus Nordwesten heran und zwar sehr schnell. Wie sieht's denn bei Ihnen aus, Captain Jason?
Es geht noch. Ein paar von den kleineren Booten haben kehrt gemacht, aber die meisten sind noch hier.
Wie lange können Sie noch draußen bleiben?
Wir können nicht vor heute Abend zurückkommen, Sir. Sonst entgeht uns unser blinder Passagier. Connors Brüder sind dicht bei uns. Auch bei Ihnen gibt es keine Probleme.
Na gut, Justus. Aber wenn der Kapitän es für richtig hält, geht ihr an Land.
Ja, wir passen schon auf. Notfalls gehen wir bei Santa Cruz vor Anker und stellen uns unter.
Okay. Nehmt euch mal diesen Trittbrettfahrer vor. Ende.
Verstanden. Ende.
Mr. Crow, dort am Fenster. Ein Mann.
Wo?
Jetzt ist er weg.
Komm, schnell.
Ich habe ganz bestimmt jemanden gesehen. Da war ein Mann am Fenster. Er muss alles gehört haben, was wir besprochen haben. Ich glaube, es war ein Japaner.
Ist dir klar, was das bedeutet, Bob? Was auch immer da draußen geschieht, der Taucher, der sich an die Windrose gehängt hat, arbeitet nicht allein. Mhm.
Auf der Windrose stellten sich überraschend Schwierigkeiten ein. Als der Sturm plötzlich überaus heftig wurde, begann die Antriebswelle zu schlagen. Die Windrose musste bei der Bohrinsel anlegen. Justus und Peter stiegen aus und liefen die Eisentreppe hoch zur Plattform der künstlichen Insel.
Peter, da entlang.
Hey, das ist die McGruder.
Hallo, Mr. McGruder.
Endlich haben wir euch ertappt. Also hatte Mr. Henley doch recht. Ihr Protestler habt auf der Plattform herumgeschnüffelt und den Betrieb sabotiert.
Gar nichts haben wir sabotiert. Wir mussten anlegen, weil wir einen Schaden an der Antriebswelle haben.
Wo ist Captain Jason?
Na, noch an Bord. Er verteut das Schiff.
Das lasse ich überprüfen. Hey, Besten, gehen Sie mal runter. Sehen Sie sich die Windrose an.
Sofort, Sir.
Wir sind Schmugglern auf der Spur.
Was seid ihr? Schmugglern auf der Spur?
Ja, jemand hat sich mit einem Tauchgerät an die Windrose gehängt und mitschleppen lassen. Wir vermuten, dass er irgendetwas vom Festland nach hier draußen bringt und umgekehrt.
Ach, und da meint ihr, ich hätte was damit zu tun?
Haben Sie?
Natürlich nicht. Aber vielleicht ist das gar kein Schmuggler, sondern ein Saboteur. Wir haben nämlich mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es kommt immer wieder zu technischen Störungen.
Wir werden ihn erwischen. Irgendwann muss er ja zum Festland zurück. Und das kann er nur mit der Windrose, weil diese das einzige Stahlschiff ist.
Da drüben bei den Inseln. Was ist das?
Teufel auf, ich weiß es nicht. Ein Riesending.
Ein Meeresungeheuer.
Mr. McGruder.
Ja, Westen, was ist los mit der Windrose?
Sie hat einen Schaden an der Antriebswelle. Hier kommt Captain Jason.
Gott sei Dank, Mr. McGruder. Wir haben wohl gerade noch rechtzeitig festgemacht. Sonst hätte sie uns gegen die Inseln oder auf das Riff getrieben.
Schon gut, Captain. Sehen Sie mal, was ist das dort drüben?
Keine Ahnung.
Moment. Ja, jetzt erkenne ich es. Es ist kein Ungeheuer. Es ist ein U-Boot. Ein altes, verrostetes U-Boot voller Tang.
Für ein U-Boot ist es aber ungewöhnlich klein. Und von einem gesunkenen U-Boot hier bei Santa Cruz habe ich noch nie etwas gehört.
Justus hat recht. Es war wirklich ein U-Boot. Aber jetzt rein, sonst reißt uns der Wind von der Plattform. Hier entlang.
Mr. McGruder? Kapitän Jason, Justus und Peter suchten Schutz in einem der vielen Räume oben auf der Plattform, während der Sturm immer heftiger wurde und die Wellen immer höher gingen.
Mir fällt eben etwas über ein japanisches U-Boot ein, das im Krieg die Küste von Kalifornien angegriffen hat. Es war der erste und einzige feindliche Angriff auf das Festland der Vereinigten Staaten seit dem Krieg von 1812.
Ja, richtig. Es war wenige Monate nach Pearl Harbor.
Im Februar 1942.
Das japanische U-Boot hat auf das Festland geschossen, hat aber keinen Schaden angerichtet. Dann ist es abgetaucht und verschwunden.
Es muss hier gesunken sein. Moment mal. Vielleicht ist der Taucher gar kein Schmuggler. Könnte es nicht sein, dass er etwas in dem U-Boot sucht?
Nach all den Jahren?
Also, ich finde, wir sollten Bob losschicken, damit er Nachforschung anstellt. Können Sie uns ein Funkgespräch mit Mr. Crow vermitteln, Mr. McGruder?
Zurzeit nicht. Der Funkverkehr ist wegen des Sturms gestört. Ihr müsst warten, bis es wieder Ruhe gibt.
Als der Sturm abgeflaut und die See wieder ruhig war, schickte Mr. McGruder mehrere Taucher zu dem alten U-Boot hinüber. Sie kehrten bald darauf mit einer kleinen Kassette zurück, die sie gefunden hatten.
Nun, Westen, alles in Ordnung?
Haben Sie die Stahlkassette bei dem U-Boot gefunden?
Haben wir. Da war noch ein anderer Taucher. Er wurde von einem Hai angegriffen, aber nicht verletzt. Vor Schreck hatte die Kassette fallen gelassen und ist dann geflohen.
Lassen Sie sehen.
Hier, Sir, bitte.
Danke.
Japanische Schriftzeichen und ein Emblem.
Das ist das Emblem der kaiserlichen japanischen Flotte. Diese Kassette muss dem Kommandanten des U-Boots gehört haben.
Na, mal sehen, was drin ist. Geht verdammt schwer auf. Jetzt endlich. Der Inhalt ist in Nullpapier eingewickelt. Das werden wir gleich haben.
Das gleiche Emblem auf einem
Notizbuch. Das Logbuch. Natürlich in japanischer Schrift verfasst.
Wir müssen es ans Festland bringen. Vielleicht kann Tarao, der Gärtner von Mr. Crow, es uns vorlesen.
Da ist noch was in der Kassette. Ein Ring. Ein Männerring. Seht mal.
Ein goldener Ring. Mit verschlungenen Blättern und Schriftzeichen verziert. Er sieht ziemlich alt aus.
Mit einem echten Rubin.
Also, um einen Schatz kann es dem Taucher wohl nicht gegangen sein.
Aber genau das wollte sich der Taucher holen. Das Logbuch und den Ring. Hm. Und der hat sich von uns mitschleppen lassen, weil er unbemerkt und im Geheimen arbeiten wollte.
Na klar, wenn hier draußen am Riff ständig ein Boot liegt, werden die Leute von der Bohrinsel aufmerksam.
Wir müssen Mr. Crow informieren. Können wir das von Ihrer Funkbude aus tun, Mr. McGruder?
Selbstverständlich. Kommt, Jungs.
Die Windrose war noch nicht einsatzbereit. Sie musste repariert werden. Deshalb stellte Mr. McGruder Justus und Peter ein kleines Eisenboot zur Verfügung, mit dem die beiden nach Santa Barbara fahren sollten. Er gab ihnen die Kassette mit dem Logbuch und dem Ring mit und gab per Funk an Mr. Crow durch, welch aufregenden Fund die beiden zum Festland brachten. Justus und Peter hatten die Küste fast erreicht, als das Boot plötzlich deutlich langsamer wurde.
Justus, wir werden langsamer.
Vielleicht hat sich etwas von dem Treibholz unterm Boot verhakt.
Nein, nein, nein. Schau doch mal. Da unten. Er ist unten dran. Es ist der Haifänger.
Ja, aber er kann sich eben erst angehängt haben. Mensch, wenn der zu uns heraufklettert.
Nee, nee, kann er nicht. Nicht während der Fahrt.
Los, wir fahren dort an den Kai. Und dann nichts wie raus. Wir verduften in die Berge.
Ja, genau. Nichts wie weg hier. Ich habe keine Lust, mich von dem erwischen zu lassen.
Dich daran, Peter.
Aufpassen, Just!
Los, raus jetzt, schnell!
Komm!
Ich bin undankbar. Mensch, fast wäre ich ins Wasser gefallen.
Aber hier weg. Er taucht auf. Er hat eine Harpune. Oh.
Justus und Peter versteckten sich in einem Canyon an der Küste. Von hier aus beobachteten sie, dass die Brüder Connors und der Japaner Yamura in der Nähe anlegten. Jed Connors hielt eine Pistole in den Händen, als er an Land kam.
Halt! Bleib stehen!
Ein Taucher mit einer Harpune!
Und er zielt auf uns.
Dorthin. Gut. Und nun gebt mir mein Logbuch wieder.
Wer sind Sie? Warum nehmen Sie die Maske nicht ab?
Das braucht er gar nicht zu tun. Ich weiß, wer er ist.
Wer denn, Just?
Turao, Mr. Crows Gärtner.
Wie hast du das herausbekommen, Just?
Ich hätte es von Anfang an wissen müssen. Als Mr. Crow von seinem neuen Gärtner sprach und Sie da waren. Nachdem uns dieser Eindringling in Mr. Crows Garten entwischt war.
Ach, wirklich?
Ja, Sie haben sich versteckt und schnell den Taucheranzug ausgezogen. Dann taten Sie so, als wären Sie bei der Gartenarbeit. Sie haben gelogen. Da waren gar nicht zwei Männer. Sie waren allein und sie waren im Haus von Mr. Crow.
Richtig. Ich musste Mr. Crows Terminbuch für die Demonstration nachsehen, wann er mit der Windrose hinausfahren wollte. Und in seinen Karten vom Riff konnte ich erkennen, wo ich nach dem U-Boot suchen sollte.
Und Sie arbeiten nicht mit Yamura und den Brüdern Connors zusammen? Das sind Ihre Gegner?
Ja. Ich bin Torao Yamura. Shotsu Yamura war mein Großvater. Das heißt, das hat er behauptet.
Sagen Sie mal, wie reden Sie denn überhaupt? Sie sprechen ja als Ausländer unheimlich richtig, fast so gut wie ich.
Hat euch das beeindruckt, wie ich den radebrechenden Japaner gespielt habe? Nun, ich musste die Rolle eines armen Gärtners vortäuschen.
Weshalb glauben Sie, dass Ihr Großvater nicht Shotsu Yamura war?
Mein Großvater war im Weltkrieg. Und als er wieder nach Hause kam, waren seine Eltern und fast alle Verwandten tot. Shotsu wurde Alleinerbe eines beträchtlichen Vermögens.
Und Sie glauben, dass er gar nicht Shotsu Yamura war?
Mein Vater hat es nie geglaubt. Und ich auch nicht. Der Mann, der da zurückkehrte, war Shotsu Yamura sehr ähnlich, aber nicht mit ihm identisch. Er wusste vieles über die Familie, manches aber auch nicht.
Seltsam.
Er schob die Wissenslücken auf seine vielen Verletzungen im Krieg. Und es gab keinerlei Unterlagen, die hätten beweisen können, dass er nicht Shotsu Yamura war.
Und Ihr Vater?
Er war zu jung, um den Betrüger entlarven zu können. Der Mann, der sich Shotsu Yamura nennt, ist ein böser Mensch. Man verdächtigt ihn verschiedener krimineller Delikte.
Aber was ist denn nun aus Ihrem richtigen Großvater geworden?
Ja, das hat mein Vater zu ermitteln versucht. Er fand heraus, dass Shotsu mit einem Verbrecher namens Hideo Gonda zusammen zur Marine gegangen ist.
Und man hat ihn nicht entlarvt, diesen Gonda?
Nein. Gonda machte Dienst an Bord eines Schiffes und Shotsu in der Kommandozentrale an Land. Gondas U-Boot lief 1942 zum letzten Mal aus und kam nicht mehr zurück.
Ah, und vorher tauschten die beiden Männer die Rollen. Tatsächlich fuhr Shotsu zur See und bei der Marine hielt man ihn für Gonda. Der wahre Gonda erkannte seine Chance, als das U-Boot untergegangen war, und er kehrte als Shot zu Yamura zurück.
Richtig. Wir wissen nicht, warum die beiden Männer die Rollen getauscht haben. Jedenfalls trat Gonda nun als Shotsu auf und strich das Erbe ein.
Dann ist das U-Boot draußen beim Riff der Haie Gondas U-Boot?
Ja. Und es gibt nur einen Beweis, mit dem dieser Yamura entlarvt werden kann. Shotsu trug nämlich einen Ring aus dem Familienbesitz. Yamura behauptet, er habe den Ring im Kampf verloren. Doch das hat mein Vater ihm nicht geglaubt.
Der Ring in der Kassette.
Letzte Woche lasen mein Vater und ich in der Zeitung einen Artikel über Taucher, die vor Santa Barbara ein altes japanisches U-Boot entdeckt hatten. Deshalb bin ich sofort gekommen.
Sie haben am Riff getaucht und haben sich täglich von der Windrose nach draußen schleppen lassen. Aber warum denn diese Heimlichtuerei?
Weil mein Vater mir telegrafiert hat, dass Yamura ebenfalls hier ist und nach dem Boot sucht. Er sollte nicht wissen, wo es ist.
Und jetzt ist er hinter uns her, zusammen mit den Connors-Brüdern, und sie sind bewaffnet.
Na, sie suchen uns. Wir müssen uns tiefer in den Canyon zurückziehen.
Da sitzen wir in der Falle.
Vielleicht können wir irgendwo nach oben klettern. Kommt, Yamura geht es um ein riesiges Erbe. Wenn er entlarvt wird, wandert er ins Kittchen. So ein Mann schießt, wenn er sich dadurch retten kann.
Ja, er ist gefährlich. Sehr gefährlich. Kommt, schnell.
Justus, Peter und Torau ahnten nicht, dass der falsche Yamura und die beiden Connors-Brüder bei Mr. Crow gewesen waren, als sie über Funk mitgeteilt hatten, dass sie die Kassette mit dem Logbuch und dem Ring an Land bringen würden. Das ging ihnen erst auf, als sie vor den Verbrechern flüchteten. Doch weit kamen sie nicht.
Halt! Stehen bleiben!
Yamura!
Allerdings! Er mit dem Logbuch und dem Ring.
Wir haben nur das Logbuch, Sir. Hier.
Yamura, da hinten am Eingang des Canyon brennt ein Feuer.
Lass es doch brennen, mich stört das nicht.
Vielleicht ist es wichtig.
Ich will den Ring. Wo ist er? Los, heraus damit. Oder ich schieße. Durchsucht ihn.
Wir haben ihn versteckt, Sir. Am Quai, wo wir mit dem Boot angelegt haben.
Ach, tatsächlich? Dann komm. Zeig ihn mir, aber schnell.
Ja, ich komme. Bitte nicht schießen.
Schneller, Dicker.
Hände hoch! Connors, Yamura, Hände hoch!
Zur Seite, Justus.
Das Spiel ist aus, Yamura. Geben Sie mir die Pistole.
Bitte, ich weiß nicht, wieso Sie mich bedrohen. Was soll das? Ich habe den Jungen lediglich meine Waffe gezeigt. Sie waren neugierig und wollten sie sehen.
Das erzählen Sie lieber dem Weihnachtsmann.
Hallo, Justus, hallo, Peter. Alles in Ordnung?
Wieso habt ihr uns gefunden?
Bob, Mensch, wo kommt ihr her?
Die beiden Connors und Mr. Yamura hatten Bob und mich gefesselt. Und sie haben die Funkgespräche mit angehört. Vorhin hat uns Polizeimeister Berg befreit. Wir haben uns sofort auf die Jagd gemacht.
Wir haben euer Boot gefunden, das Boot von Mr. Connors. Ich war ganz sicher, dass du meine Signale verstehen würdest.
Ja.
Signale? Was für Signale? Ich habe nichts gehört.
Es war auch nicht zu hören, aber zu sehen. Ich habe Rauchsignale losgeschickt.
Das Feuer! Verflucht! Deshalb hat der Dicke gesagt, dass der Ring da unten am Kai ist. Er wollte uns zum Feuer locken.
Ja, weil ich wusste, dass meine Freunde dort sind. Gut, was? Mein Freund hat mit Rauchwolken Morsezeichen gesendet. B-O-B. Bob.
Tja, Sie haben sich mit den falschen Jungen angelegt, Yamura. Mhm. Mit den drei Fragezeichen kommt so leicht keiner mit. Jetzt befasst sich die Polizei mit Ihnen, Yamura.
Und in Japan hat er noch ganz andere Dinge zu verantworten. Er ist der Betrüger Hideo Gonda. Dieses Logbuch ist der Beweis dafür.
Lügner!
Hier steht, ein junger Matrose namens Hideo Gonda kam in diesen, unseren letzten Stunden zu mir. Wie er sagte, heißt er in Wahrheit nicht Gonda, sondern Shotsu Yamura. Er möchte nicht unehrenhaft unter falschem Namen sterben. Gezeichnet, Kommandant.
Ich gratuliere Ihnen, Torau.
Danke. Aber wo ist der Ring? Peter, weißt du's? Er ist der letzte und sicherste Beweis.
Natürlich. Diese Gangster haben auf alles geachtet. Sie haben nur nicht da gesucht, wo niemand einen Ring verstecken würde.
Wo denn?
An meiner Hand. Ich habe den Ring an meiner Hand. Hier, das haben Sie glatt übersehen.